So, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Ich darf heute über ein Herzensthema sprechen, das mich die letzten Monate beschäftigt und das mir auch sehr viel Freude bereitet, das mich auch herausfordert. Und zwar ist es der Missionsbefehl in Matthäus 28. Macht zu Jüngern. Unser Auftrag, dass wir uns vermehren sollen. Die letzten Worte vom Herrn Jesus. Und mein Ziel mit der Predigt heute ist es, herauszufinden, was ist das höchste Ziel des christlichen Glaubens? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es das höchste Ziel im christlichen Glauben? Dann probieren wir das gemeinsam herauszufinden. Weil ohne Ziel ist unser Leben ziellos. Ist irgendwie logisch, oder? Und so ein zielloses Leben, das dreht sich irgendwie im Kreis oder geht im Nebel oder weiß nicht, wo es hingehen soll. Und ohne Ziel ist auch unser Kompass sinnlos. Weil ich weiß ja gar nicht, wo ich hin will. Aber irgendwie hat doch jeder von uns Ziele. Was sind deine Ziele für dein Leben? Wie sieht dein Fünfjahresplan aus? Hast du einen Fünfjahresplan? Viele machen so Fünfjahresplan, Zehnjahresplan oder haben irgendwie eine Vision, wo sie in 5 Jahren sein, wo sie in 10 Jahren sein wollen. Familienplanung, ich will ein Haus, ich will Karriere machen, ich will eine gute Rente haben. Das Ziel von meiner Mama war immer, auf Zypern zu leben, die hatte dann ein Haus. Und da ist sie dann mit 60 hingezogen, das war ihr Lebensziel. Und dann ist sie leider 8 Jahre später gestorben. Was haben wir für Ziele? Was ist unser Nordstern? Ja, der Nordstern ist so, das ist so der, so wie so ein Fixpunkt, an dem ich mich orientieren kann. Und sowas gibt es auch, sollte es geben in unserem Leben, weil wir sonst orientierungslos sind und uns von anderen Zielen oder von Zielen von anderen bestimmen lassen. Bestimmen Gottes Ziele deinen Lebensplan oder hast du deine eigenen Ziele? Und bestimmt dein Lebensplan, wie viel Zeit du am Ende noch übrig hast für Gott? Stell dir so einen Zug vor, es gibt doch diese Züge in diesen Vergnügungsparks, die nicht auf Schienen laufen, sondern die so wie so Autos sind mit so Reifen. Die fahren rum und dann hast du da verschiedene Waggons und die fahren dann so durch den Park. Und stell dir vor, deine ganzen Ziele, die du hast, deine Pläne, deine Visionen, deine Träume, deine Strategien, das, was du dir für deine Familie wünschst, für deinen Beruf, für die Gemeinde, all diese Ziele sind sowieso Waggons. Was ist die Lok? Was ist der erste Zug, der vorne ranfährt und alle anderen zieht? Das ist dein Lebensziel. Und alle anderen Waggons folgen ganz automatisch dem Pfad, wo die Lok hinfährt. Sie sind dem ersten Ziel untergeordnet. Und dieses erste Ziel, wenn es denn so eins gibt, das wäre doch gut zu wissen, oder? Das erste Ziel, das Gott für unser Leben hat. Wenn es sowas geben würde, dann sollten wir das doch wissen. Und dann sollten wir doch danach unser Leben ausrichten, oder? Aber was ist überhaupt das Ziel Gottes? Und das wird der erste Teil meiner Predigt sein, das von der Schrift her herauszufinden, was das Ziel von Gott für uns alle ist. Und der zweite Teil wird dann darum gehen, wie wir das praktisch in unserem Leben umsetzen können. Also im ersten Teil schauen wir uns an, was ist Gottes wichtigster Auftrag, wichtigstes Ziel für unser Leben. Schlagen wir auf Epheser, den Epheserbrief in Kapitel 1. Da lesen wir ein paar Stellen am Anfang vom Epheserbrief im ersten Kapitel. Wird dreimal was wiederholt. Wenn die Autoren in der Bibel was dreimal wiederholen, heißt es, es ist sehr wichtig. Wenn sie es zweimal wiederholen, ist wichtig, dreimal ist sehr wichtig. Die konnten damals nicht unterstreichen, die haben wiederholt. Achtung, wichtig. Und was hier dreimal wiederholt wird, ist, dass wir vorherbestimmt sind. Was ist unsere Bestimmung in unserem Leben? Und das ist der Preis seiner Herrlichkeit. Das lesen wir im Vers, ich fange mal an bei Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat, also hier ist die Rede von unserer Auserwählung. Wenn du von Auserwählung in der Bibel liest, musst du immer fragen, wozu sind wir auserwählt? Weil sonst kommst du in Urwald. Der uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat. Wozu hat er uns vorherbestimmt? Zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willen zum, und das ist jetzt, wofür wir vorherbestimmt, wofür wir auserwählt sind, zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir sollen Gott verherrlichen. Wir sollen Gottes Herrlichkeit darstellen in unserem Leben. Wir sollen ihn darstellen. Seine Herrlichkeit in unserem Leben soll Wirklichkeit werden. Das ist das Ziel, das hier im Epheserbrief genannt wird. Und das kommt dreimal vor. Das kommt dann auch im Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Wir sind vorherbestimmt zum Preis seiner Herrlichkeit. Und das dritte Mal im Vers 14, der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums. Wozu das alles? Zum Preis seiner Herrlichkeit. Herr Jesus, wir wollen zum Preis deiner Herrlichkeit leben. Herr Jesus, ich möchte zum Preis deiner Herrlichkeit hier reden, Herr. Wir wollen dich groß machen in unseren Herzen, aber das geht nicht ohne deinen Heiligen Geist. Bitte erfüll uns mit deinem Geist, Herr, rede zu unseren Herzen und lass uns erkennen, was dein Ziel für uns ist. Amen. Aber zum Preis seiner Herrlichkeit ist doch ein reichlich abstrakter Begriff. Zum Preis seiner Herrlichkeit. Wie oft benutzt du das im Alltag? Zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist ziemlich abstrakt, das ist ein bisschen ungriffig. Was bedeutet das eigentlich ganz praktisch? Schlagen wir mal 1. Petrus auf. 1. Petrus Kapitel 4. Dort erklärt uns Petrus ein bisschen, was das praktisch bedeutet. Wie können wir Gott verherrlichen? 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit ihr in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Also, wir machen Gott Herrlichkeit. Oder wir bringen Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck durch unser Reden und durch unseren Dienst. Das, was wir tun und das, was wir sagen, ist entweder Gottes Herrlichkeit oder unsere Herrlichkeit. Und wenn es zu Gottes Herrlichkeit ist, dann kommt es aus seiner Kraft. Wir können Gott nicht aus uns selbst verherrlichen. Sondern es geht darum, seine Herrlichkeit in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir uns von ihm verändern lassen, indem wir uns von ihm umgestalten lassen. Und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild. Gott wird verherrlicht durch das, was wir reden und das, was wir tun. Aber was sollen wir denn jetzt tun und was sollen wir reden? Und da schauen wir uns doch mal die letzten Worte Jesu an. Was sagt uns denn Jesus ganz am Schluss, die letzten Worte Jesu im Matthäusevangelium? Matthäus Kapitel 28. Was sollen wir denn tun? Herr, was willst du, dass ich tue? Herr, was willst du, dass ich sage, damit deine Herrlichkeit auf dieser Erde ausgebreitet wird? Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Was sollen wir tun? Hingehen. Und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie. Was sollen wir reden? Wir sollen das weitersagen, was wir von Jesus gelernt haben. Hier ist nicht die Rede von Lehrern, dass nur Bibellehrer lehren dürfen, sondern jeder von uns kann das, was er von Jesus gelernt hat, einem anderen weitersagen. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also es geht nicht darum, dass wir Wissen ansammeln. Lehrt sie alles zu wissen, steht hier nicht. Sondern es geht darum, lehrt sie alles zu halten, lehrt sie alles das zu tun, was ich euch gesagt habe. Alles, was du von Jesus verstanden hast, was du tun sollst, das kannst du auch anderen zeigen durch dein Leben. Und das ist der wichtigste Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Das ist das Ziel, das Jesus uns gegeben hat. Du sagst, das war jetzt ein bisschen dünn, die biblische Begründung. Schauen wir mal, wie das im Alten Testament aussieht. Finden wir das Bild auch im Alten Testament? Erster Mose, die ganz wichtigen Sachen in der Bibel, die stehen immer ganz am Anfang und ganz am Ende. Das sind dann die super wichtigen Sachen. Erster Mose, das ist so ein bisschen das Fundament, auch das theologische Fundament, auf dem die ganze Bibel ja auch fußt. Und auf der zweiten Seite in 1. Mose 1, Vers 27 und 28 finden wir schon diesen Gedanken der Vermehrung. Der Jüngerschaft ist ja nichts anderes, wenn wir Jünger machen, dann vermehren wir uns selbst. Also wir haben heute zwei Babys gesehen, ja, Mann und Frau. Die wachsen erstmal, also die sind erstmal Kinder und dann wachsen sie. Und dann vermehren sie sich. Also 1 plus 1 ist 3, oder? Und dann 4 und 5. Je nachdem, wie der Herr segnet. Und das Gleiche passiert auch in unserem Körper. Dieses Wachstum sehen wir in unserem Körper auch. Zellen wachsen und dann teilen sie sich. Sie vermehren sich, sie duplizieren sich. Das ist ein göttliches Prinzip, das wir in der Schöpfung sehen. Und das ist ein göttliches Prinzip, das Gott uns als ersten Auftrag in der Bibel gegeben hat. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Ich fange mal an bei Vers 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die ganze Erde mit meinem Bild. Füllt die ganze Erde mit meiner Herrlichkeit. Die ganze Erde soll meine Herrlichkeit sehen. Das ist der Urauftrag des Menschen. Und nichts anderes ist der Missionsbefehl. Wir wissen, dass auf Seite 3 in der Bibel der Sündenfall kommt und dass das Bild von Gottes Herrlichkeit zerstört wurde. Und jetzt vermehrt sich dieses zerstörte Bild der Sünde auf dem ganzen Planeten. Und Gottes Ziel, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist und warum Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, ist, dass dieses zerstörte Bild von Gottes Herrlichkeit wiederhergestellt wird. Und er übergibt jetzt diesen Auftrag, Gottes Herrlichkeit, sein herrliches Bild, seine wiederhergestellte Schöpfung auf dieser Erde zu vermehren, dass die ganze Erde Gottes Herrlichkeit sehen kann. Das bedeutet es, Jünger zu machen. Menschen zu finden, die zerstört sind. Menschen zu finden, die kaputt sind von der Sünde. Und ihnen zu erzählen, was Jesus dir erzählt hat. Und sie zu dem zu führen, der sie wiederherstellen kann, der sie retten kann, der sie heilen kann. Das ist so ein wunderbarer Auftrag. Das ist so ein schönes Ziel. Das ist so eine Ehre. Es ist wunderbar. Und jetzt schauen wir ans Ende von der Bibel, weil ich habe gesagt, die ganz wichtigen Sachen stehen auch am Ende von der Bibel. Jetzt schauen wir in Kapitel 21 von der Offenbarung. Und so haben wir eine Klammer um die ganze Bibel. Offenbarung 21, Vers 22, ich lese bis 27. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in dieser Stadt, hier ist die Stadt von dem himmlischen Jerusalem, das auf die neue Schöpfung, wir sind jetzt schon in der neuen Schöpfung im Himmel, also auf dieser neuen Erde, und da kommt aus dem Himmel das himmlische Jerusalem herunter. Und er beschreibt jetzt diese Stadt. Diese Stadt hat keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und das Lamm und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie scheine. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Nacht nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Geschwister, das ist das Ziel unseres Lebens, die Herrlichkeit Gottes, die er in unserem Leben hervorgebracht hat, am Ende und am Anfang der neuen Schöpfung, zu ihm zu bringen, in diese Stadt. Dafür leben wir, seine Herrlichkeit zu ihm zurückzubringen. Das ist Gottes Vision. Ich möchte jetzt zwei Arten von Vermehrung diese Herrlichkeit zeigen, die wir in der Schrift finden. Zwei Prinzipien von Vermehrung dieser Herrlichkeit. Und ich werde diese, für den Begriff Vermehrung auch den Begriff Multiplikation verwenden. Weil Vermehrung heißt Multiplikation. Wie wir heute bei den Kindern gesehen haben, 1 plus 1 ist 3 oder 1 mal 1 ist 3. Und das erste Prinzip, das wir in der Schrift finden von dieser Vermehrung, von der Herrlichkeit Gottes, ist Jüngerschaft. Wie funktioniert das ganz genau, dass wir Jünger machen sollen? Und das lesen wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Vers 2. Hier finden wir das Prinzip oder die Funktionsweise von Jüngerschaft. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, also Paulus spricht hier zum Timotheus, Paulus sagt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, nach auch andere zu lehren. Hier ist eine Viererkette von Jüngern. Paulus, Timotheus, und Timotheus soll es anderen anvertrauen, dies wieder anderen anvertrauen. Eine Jüngerschaftskette. Das ist Jüngerschaft. Wir sollen das, was wir selbst gelernt haben, weitergeben. Und das hat Vorteile, weil wenn wir uns um andere kümmern, dann treten unsere eigenen Probleme automatisch in den Hintergrund. Das ist ein Automatismus. Darum heißt es auch, liebe deinen Nächsten, weil dann wirst du frei von dir selbst. Und das andere Prinzip, das ich zeigen möchte, was wir in der Bibel finden von Vermehrung und Multiplikation, da müsst ihr nicht aufschlagen, das ist die Apostelgeschichte, das kann ich nur im Überblick zeigen. Wir sehen einmal die Multiplikation in Jerusalem, am Anfang sehen wir 12 Jünger, dann 120 Jünger, dann sehen wir, dass nach einer Predigt 3000 zum Glauben kommen, dann sehen wir Wunder und es kommen 5000 zum Glauben und dann kommt eine unzählbare Schar zum Glauben und eine große Anzahl von Priestern. Also wir sehen hier in Jerusalem, wie die Gemeinde wächst und wie Multiplikation stattfindet. Das ist das, was passiert, wenn Gott segnet, so wie am Anfang. Wenn Gott segnet, dann bekehren sich Menschen. Wenn wir Gottes Ziel als unsere oberste Priorität erkennen, dann kann Gott uns segnen. Und dann sehen wir weiter, wie sich aus Jerusalem durch Verfolgung 5 Gemeinden gründen. In Zypern, Antiochien, Pisidien und so weiter entstehen durch Verfolgung wieder 5 Gemeinden. Es findet Multiplikation statt. Die Herrlichkeit Gottes verbreitet sich. Und dann aus einem dieser 5 Gemeinden, nämlich Antiochia, das wird das Missionszentrum und von dort aus entstehen wieder viele Gemeinden. Multiplikation. Also Jüngerschaft und Gemeindemultiplikation ist die Vision Gottes, wie wir seine Herrlichkeit auf dieser Erde vermehren sollen. Und jetzt möchte ich 2 Bedingungen nennen für unser Leben, damit Multiplikation funktionieren kann. Also der Mensch, habe ich schon gesagt, der Mensch muss erstmal wachsen, dass er sich vermehren kann. Und auch eine Zelle muss erstmal wachsen, dass sie sich teilen kann. Und genauso müssen wir erstmal wachsen, damit wir uns vermehren können. Geistlich wachsen, damit wir uns vermehren können. Und dieses Prinzip müsst nicht aufschlagen, lese ich vor. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Jesus Christus. Also wir sollen als Gemeinde hinwachsen zu ihm. Also Wachstum ist der erste Schritt, inneres Wachstum, damit Wachstum und Multiplikation nach außen stattfinden kann. Und das lesen wir dann in Vers 11 bis 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Also jetzt sehen wir, wie Wachstum funktioniert. Wir werden ausgerüstet, in der Gemeinde ausgerüstet durch Lehre, durch Praxis, durch Üben, durch Fehler machen, werden wir ausgerüstet und dürfen persönlich wachsen. Wofür? Für das Werk des Dienstes, dass wir wieder anderen dienen in der Gemeinde, damit sie auch wieder wachsen dürfen. Das ist wieder Jüngerschaft in der Gemeinde. Und jetzt, wozu soll das Ganze führen? Für die Erbauung des Leibes Jesu Christi, dass eben die Gemeinde wachsen darf, dass Leute dazukommen, dass Gemeinden entstehen. Das ist das Endziel von Wachstum. Und wenn Wachstum nicht zu Multiplikation führt, stimmt was nicht. Dann ist was im Argen, dann gibt es Probleme. Dann haben wir das Ziel aus den Augen verloren. Also die erste Bedingung ist Wachstum mit dem Ziel zur Multiplikation, zur Vermehrung. Die zweite Bedingung, und über das habe ich das letzte Mal gepredigt, wo ich hier war, ist Sterben. Wir müssen sterben. Sterben ist zwar kein Automatismus für Multiplikation und Vermehrung, aber Sterben, persönliches Sterben, ist eine Voraussetzung dafür. Im Johannes 12, Vers 24, da habe ich ganz ausführlich darüber gepredigt, ich lese es nur noch mal kurz vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Jesus redet hier von sich, von seinem Tod und wie viel Frucht er bringen wird durch seinen Tod. Und später wendet er das dann auf uns an, dass wir es genauso machen sollen, dass wir auch sterben sollen. Und er sagt dann, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also wir haben ein Weizenkorn, das fällt in die Erde, das bist du. Du stirbst, du gibst dich selbst auf für deine eigenen Ziele und akzeptierst, dass dein Hauptziel ist, Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde zu verbreiten. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Das ist das Ziel. Und wir sterben. Und wenn ein Weizenkorn stirbt, also ich weiß nicht, ob hier noch viele Bauern sind, ich glaube, die sind alle zu uns nach Tittmoning gegangen. Ich musste nachschauen, ich komme aus der Stadt. Also ein Weizenkorn bringt eine Ähre hervor und eine Ähre bringt 20 bis 40 neue Weizenkörner. Das ist die Multiplikation. Jetzt stell dir mal vor, was passieren würde, wenn jeder von uns 20 Jünger in seinem ganzen Leben hervorbringen würde. In wenigen Jahren wäre die ganze Erde von dieser einen Gemeinde aus evangelisiert, mathematisch. Ich rede vom Nordstern. Ich sage immer, wer nicht nach den Sternen greift, der kann sie auch nie erlangen. Das ist eine Vision, das ist ein Fernziel. Aber das sollte die Lokomotive in unserem Lebenszug sein. Dieses Ziel. Wie würde sich dein Leben ändern, wenn du sagst, mein Ziel ab heute, auf den Knien, vorm Herrn, du sagst, alles andere in meinem Leben ist egal. Ich möchte in meinem Leben 20 Menschen zum Herrn Jesus führen, um so seinen Auftrag zu erfüllen, seine Herrlichkeit auf dieser Erde zu verbreiten. Und alles andere ordne ich dem unter. Ich glaube, das Leben von den meisten von uns würde anders aussehen. Aber ich finde, das ist eine gute Vision. Ich finde, das ist ein gutes Ziel. Ich finde, das ist ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Ich finde, das ist ein Ziel, für das es sich zu sterben lohnt. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, zur Praxis. Wie sieht das praktisch aus? Wie können wir das machen? Vermehrung in persönlicher Jüngerschaft. Und ich möchte mit den Müttern anfangen. Und das passt auch heute. Das ist irgendwie die Mütter sind da doch eine zentrale Figur in dem Thema. Deine Kinder sind deine Jünger. Und mit deinen Kindern machst du Jüngerschaft. Und du multiplizierst die Herrlichkeit Gottes, die er dir gegeben hat, in sie hinein. Und so breitet sich die Herrlichkeit Gottes auf der Erde aus. Das ist ganz natürlich, ganz entspannt. Das ist dein Leben. Das ist dein natürlicher Auftrag. Das ist das, was du sowieso machst. Aber wenn du das mit dieser Vision machen kannst, wow, das motiviert. Das gibt Kraft. Du multiplizierst dich in deine Kinder. Und mit deinen Kindern lernst du viele andere Kinder kennen und andere Eltern. Und das ist dein Wirkungskreis. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir Menschen kennenlernen, dass wir Kontakt zu Menschen bekommen und für die wir dann beten können. Für die wir uns dann im Gebet einsetzen können, ob nicht vielleicht sie einer von den 20 sind, die ich zum Herrn führen darf. In meinem ganzen Leben. Und ich bete für sie, Herr, jeden Tag bete ich für sie, Herr, denk doch an diese Person, denk an meine Nachbarin, denk an meinen Nachbar, denk an das Ehepaar. Ich sehe, da stimmt irgendwas nicht, Herr, zeig's mir. Und wir ringen für unsere Nachbarn im Gebet, für die Freunde unserer Kinder. Und Gott redet zu uns, Gott wirkt, Gott greift ein und wir lernen sie kennen und sie lernen uns kennen. Und wir laden sie ein zu uns in unsere Häuser, in unsere Familien und sie sehen, auch wenn wir es nicht immer sehen, die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Unsere Ehe und unsere Familie ist jetzt nicht so, würde ich selbst beurteilen, wenn du zu uns kommst, hey, dann musst du eine Sonnenbrille mitbringen, weil da ist die Herrlichkeit Gottes. Nein, wir denken oft so, oh nein, wenn der das sieht und wenn die wüssten, wie meine Kinder sich aufhören, wenn niemand da ist. Und aber es ist trotzdem so, dass die Menschen sagen, hey, bei euch ist irgendwas anders. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das macht Gott, das machen nicht wir. Wir sind schwach, wir sind Sünder, wir sind verloren, wir verzweifeln. Aber lassen wir uns dadurch nicht abbringen, die Menschen zu uns einzuladen. Und der Einflussbereich habe ich mal in so einem Erziehungspädagogikbuch gelesen. Der Einfluss von den Müttern ist von 8 bis 6. Und dann orientieren sich die Kinder eher am Vater. Und der Einflussbereich des Vaters wächst so ab 6 bis 8. Dann orientieren sich die Kinder eher an ihm. Väter, nehmt euch Zeit für eure Kinder. Nehmt euch Zeit für eure Kinder. Spielt mit ihnen. Ich musste das auch lernen. Nils, er fordert das jetzt um eins. Du spielst nicht mit mir. Und dann, ich will mit ihm spielen. Und tragt euch das in den Kalender ein und nehmt euch das vor. Und wir haben jetzt, meine Frau gesagt, wir haben eine alte Tischtennisplatte, die haben wir geholt und haben sie jetzt aufgestellt. Jetzt spielen wir Tischtennis. Und nimmt Zeit für die Kinder. Väter, ich fordere euch heraus, also die sich's leisten können, das können sich nicht alle leisten, aber die sich's leisten können, strebt eine 4-Tage-Woche an. Tut eure Arbeit, den Waggon der Arbeit bitte hinten anhängen, nicht vorne. Unsere Arbeit, unser Business, unser Geld verdienen ist nicht die Lokomotive unseres Lebens, nein. Hängt es hinten an. Väter, macht Familienandachten. Das habe ich immer wieder probiert und ich bin immer wieder gescheitert. Und ich probiere es jetzt wieder. Es ist so schwer, da dran zu bleiben. Aber wir haben jetzt so eine Liste, 67 Jesus-Stellen und wir machen das mit 5 Fragen in der Gruppe. Das dauert so eine Viertelstunde. 5 Fragen über die Person. Also wir fragen, welche Person kommt in dem Text vor? Welcher Ort? Zu welcher Zeit war das? Was ist der Kerngedanke? Und was ist das Ereignis und was ist der Kerngedanke? Potzek. Person, Ort, Zeit, Ereignis und Kerngedanke. Das dauert eine Viertelstunde. Und dann reden wir über den Text und das bewirkt Wunder. Der erste Platz für Jüngerschaft ist unsere Familie. Und wir beten in unseren Familienandachten für unsere Freunde und für unsere Nachbarn. Und das müssen wir jetzt auch neu lernen. Aber wir wollen das machen, weil wir sagen, das ist die Priorität. Das ist das Wichtigste. Und es ist nicht immer Jubel, wenn ich sage, so, jetzt machen wir wieder Familienandacht. Aber es ist das Wichtigste, dass wir Jüngerschaft machen. dass wir uns in unsere Kinder hinein multiplizieren. Jüngerschaft ist eigentlich ein Lebensstil, sollte ein Lebensstil werden. Wir sollten alle Jünger haben. Von wem bist du ein Jünger? Und wer ist dein Jünger? Ich schaue immer, dass ich einen habe, der über mir steht, mindestens einen, also dem ich Rechenschaft gebe, dem ich verantwortlich bin, dem ich meine Sünden, nicht alle, aber dem ich auch erzähle über meine Probleme, dem ich ja auch in meine Entscheidungen mit hineinnehme. Das ist wichtig, dass ich jemanden rechenschaftspflichtig bin. Jemand, der mich kennt oder kennenlernt, jemand, der mich begleitet. Und ich suche mir da immer Leute aus, verschiedene, wo ich sage, hey, den finde ich spannend, von dem könnte ich was lernen. Und dann sage ich, hey, lass uns mal treffen. Und genauso suche ich auch Jünger. Ich suche Jünger, suche Leute, die von mir lernen möchten. Denen ich das weitergeben kann, was ich gelernt habe. Und die finde ich in der Gemeinde, aber am liebsten finde ich sie in der Welt. Ungläubige, die dann den Herrn kennenlernen und mit denen ich dann von Anfang an in der Bibel lesen darf. Und das geht auch nicht so von heute auf morgen. Ich habe 20 Jahre gewartet, dass Gott mir einen evangelistischen Hauskreis schenkt. Und jetzt hat er das geschenkt. Das geht nicht so. Aber wenn wir das wirklich wollen, wie mit der Bibel, ich habe 10 Jahre gebetet, das, was du heute gesagt hast, Herr, schenk mir, dass ich dein Wort verstehe. Gib mir den Schlüssel, damit ich aufsperren kann. Und er hat mir den Schlüssel gegeben, dass ich die Bibel verstehen darf. Dann habe ich jahrelang dafür gebetet, Herr, ich will beten lernen. Wie geht beten? Und jetzt bete ich, Herr, schenk mir Jünger. Ich will Jünger machen. Ich will Junge für dich machen. Ich will deine Herrlichkeit auf dieser Erde verbreiten. Ist das unser höchstes Ziel? Und das unsere Priorität 1? Das ist persönliche Jüngerschaft. Die zweite praktische Anwendung ist Vermehrung in meinem Hauskreis. Hat unser Hauskreis das Ziel, Gottes Herrlichkeit durch Jüngerschaft auf dieser Erde zu vermehren? Ist das das Ziel von unserem Hauskreis? Beten wir im Hauskreis überwiegend für Außenstehende? Oder beten wir für unsere eigenen Bedürfnisse? In unserem evangelistischen Hauskreis, da sitzen Ungläubige und Jungbekehrte, haben wir jetzt das Gebet umgestellt und ich habe gesagt, wir beten jetzt nicht mehr für uns, das habe ich auch von jemand anders gelernt, sondern wir beten für unsere ungläubigen Freunde. Dann sitzen da Ungläubige, die für ihre ungläubigen Freunde beten. Merkt ihr das? Das ist sofort in der DNA, in der Geburt mit drin, diese DNA. Ich bin nicht für mich da, sondern ich bin da für andere. Sind wir eine Selbsthilfegruppe geworden oder ein Rettungskommando, das versucht, Jesus den verlorenen Menschen näher zu bringen? Das ist eine Gefahr, glaube ich, bei Hauskreisen, dass wir uns nur noch um uns drehen und sagen, ich brauche das für mich. Oder sagen wir, ich gehe dahin mit der Vision und dem Ziel, dass wir uns in dem Hauskreis vermehren. Also bei uns im evangelistischen Hauskreis ist das Ziel, dass wir 12 Leute werden, 12 Bekehrte, und dann teilen wir die Gruppe. Zellteilung. Und ich bilde jetzt schon 2 aus, die dann die Leitung der zweiten Gruppe übernehmen in 1-2 Jahren. Und die teilen sich dann wieder. Das ist das Prinzip von Vermehrung von Gottes Herrlichkeit in der Praxis. Lecken wir als Leib Christi unsere Wunden oder strecken wir unsere Arme aus und suchen die Nöte der Menschen zu erkennen und dann ihnen zu helfen? Kommen Geschwister erst gar nicht zum Hauskreis, weil sie nicht motiviert sind? Kennen wir das? Das kennen wir. Oder sind sie nicht motiviert, weil sie kein Ziel haben, für das es sich zu kommen lohnt? Wenn wir diese Vision nicht haben, der Jüngerschaft, Ja, warum dann das alles? Vielleicht kommen auch solche Fragen in unserem Leben manchmal, was mache ich hier eigentlich, was soll das alles? Vielleicht haben wir dieses Ziel und diese Vision, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt, aus den Augen verloren. Beten wir als Hauskreis, dass der Herr uns seine Vision und sein Ziel ganz neu vor Augen stellt. Und den Hauskreis brauchen wir auch, damit wir uns gegenseitig ermutigen, dieses Ziel weiter treu zu bleiben. Und alles andere wird der Herr obendrauf geben, weil das ist auch ein Prinzip in der Schrift. Wenn wir uns um die Ziele Gottes kümmern, kümmert er sich um unsere Ziele. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird euch hinzugefügt. Und wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, dann wird er Menschen schicken. Es kann dauern, aber er wird sie schicken. Bleiben wir dran und sagen wir, Herr, nimm mein Leben, nimm mich und schick mir Menschen. Schick Menschen zu mir. Ich habe in Corona gebetet, Herr, ich kann nicht rausgehen, ich kann niemand erreichen. Schick Leute zu mir. Und 2 Wochen später klingelt ein Ehepaar und sagt, ungläubiges Ehepaar, sagt, wir haben Eheprobleme, kannst du uns helfen? Ich sage, ja, du hast Humor. Ja, wenn du meinst, Herr, dann machen wir jetzt halt sowas. Und die Frau hat sich bekehrt und dadurch ist der Hauskreis entstanden. Das war nicht aus uns. Das macht Gott. Und ich möchte auch jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, ja, das ist jetzt nur was für Evangelisten. Das ist ein Auftrag für uns alle. Das ist nicht nur was für die Hirten und für die Evangelisten, die machen das schon. Nein, wir alle sind im Bild Gottes und wir alle lernen was und wir alle haben ein Netzwerk, wir alle haben oder viele haben Kinder und wir können das alle weitergeben. Und mein letzter Punkt ist Vermehrung unserer Gemeinde. Worauf ist unsere Gemeinde ausgerichtet? Was ist das Ziel der Gemeinde? Manchmal ist das Ziel der Gemeinde nicht offiziell irgendwo formuliert. Manchmal muss man das überlegen. Aber stell dir die Frage, wofür ist unsere Kinderstunde? Für unsere Kinder. Wofür ist der Teenkreis? Für die Teenies. Die Jugend? Für die Jugendlichen. Hauskreis? Für die Erwachsenen. Predigtdienst? Für die ganze Gemeinde. Die Gebetsstunde? Für unsere Gebetsanliegen. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, die Gefahr bei der Gemeinde ist, dass sie im Wachstum stecken bleibt und dann nur noch nach innen gerichtet wächst. Hier dreht sich alles um uns. Aber Wachstum ist, wie gesagt, wichtig, aber das Endziel von Wachstum ist Jüngerschaft, Außenstehende zu erreichen. Wachstum muss zur Vermehrung führen. Und das ist das natürliche Ziel von Gemeinde, ist Multiplikation. Und ihr habt euch ja schon mal vermehrt. Ihr könnt es nochmal tun. Ich fasse zusammen. Was ist das Ziel des christlichen Glaubenslebens? Jünger machen. Das ist unser Nordstern. Das ist die erste Lokomotive in unserem Leben. Und das ist Gottes wichtigster Auftrag, dass wir hingehen und die Nationen zu Jüngern machen. Und das sollen wir im persönlichen Bereich machen, durch Jüngerschaft und in der Gemeinde durch Gemeindegründung. Ich habe 2 Bedingungen genannt für Multiplikation und Vermehrung, dass wir wachsen, wir müssen erstmal wachsen und dass wir bereit sind zu sterben, unsere eigenen Prioritäten und Ziele hinten anzustellen. Und ich habe versucht, Beispiele zu nennen, wie wir als Väter und Mütter in der Familie Jüngerschaft praktizieren können, in unseren Hauskreisen, dass wir nach außen gerichtet sind und nicht eine Selbsthilfegruppe werden und dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass unsere Gemeinde das Ziel hat, eine neue Gemeinde zu gründen. Amen.